Und da möchte ich so zu dem Predigtthema kommen, was macht uns als Christ aus? Uns, jeden Einzelnen von uns. Was macht ein Christ zu einem Christen, eine Christin zu einer Christin? Einfache Frage, und damit möchte ich die Predigt zum Sonntag der Freiheit eröffnen. Eigentlich eine ganz einfache Frage, aber wie würdest du diese Frage beantworten? Wenn ich euch jetzt bitten würde, was ich nicht tue, euch in Gruppen zusammenzustellen und jeder in einem Satz sagen würde, was er unter einem Christen versteht, dann gäbe es unterschiedliche Antworten. Manche dieser Antworten sind vielleicht Varianten voneinander, andere sind Ergänzungen und manche scheinen sich vielleicht sogar zu widersprechen. Und diese Varianten sind Zeichen unserer unterschiedlichen theologischen Biografie, die wir haben. Je nach theologischer Prägung sind es unterschiedliche Themen, die wir für zentral und andere, die wir für nebensächlich halten. Warum gibt es bei dieser Frage so große Unterschiede? Es gibt deswegen so große Unterschiede, weil es in der Bibel der Begriff Christ nur dreimal vorkommt. Und dreimal ist es eine Fremdbezeichnung. Und dazu kommt auch noch, dass es nicht definiert ist. Der Begriff selber ist nicht definiert. Heute nennen sich unzählige Menschen Christen und verhalten sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Christen ziehen in den Krieg und beziehen sich auf ihr Christsein. Christen sind überzeugte Pazifisten unter Berufung auf ihr Christsein. Christen wählen links, rechts, blau, grün und was es alles gibt. Alles unter Berufung auf das Christsein. Wie gesagt, der Begriff Christsein ist in der Bibel komplett undefiniert und deswegen kann man sich hinter diesem Wort verstecken, mit so ziemlich jeder Meinung, die man hat. Jeder kann seine Vorstellung hineinprojizieren. Aber Jesus benutzt ein anderes Wort und das ist sehr präzise definiert. Das Wort, das Jesus benutzt, ist das Wort Jünger. Dieses Wort, das wir mit Jünger übersetzen, meint Lernender, Schüler. Und damit sind nicht lustlose Schüler gemeint, die Mitte der dritten Stunde mal aufwachen, weil der Hunger zu groß ist. Nein, damit gemeint sind Menschen, die ihren Lehrer fragen, wie würdest du in dieser Situation reagieren? Was soll ich tun? Und ihre Antwort ist, ganz egal, was er mir sagt, ich werde ja dazu sagen. Er weiß so viel mehr als ich und ich möchte lernen. Und ich bin überzeugt, hätten sich alle Christen an diese eine Definition von Jünger gehalten, dann sähe unsere Welt heute anders aus. Wie definiert Jesus das Wort Jünger? Die Situation unseres Textes aus Johannes 13, 33 bis 35 ist die folgende. Jesus hat gerade mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert. Judas hat den Raum schon verlassen und ist auf dem Weg, Jesus zu verraten. Und Jesus sagt dann Folgendes: Ihr Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Meine Kinder, meine mir Anvertrauten, ich bin nur noch eine kurze Zeit da, sagt er. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Unsere gemeinsame Zeit, die 2 bis 3 Jahre, die wir gemeinsam verbracht haben, die neigen sich jetzt dem Ende zu. Und wir haben kaum noch Zeit miteinander. Hört gut zu. Wir müssen uns beeilen, bevor noch einer geht und wir nur noch 10, 9, 8 sind. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, sage ich auch jetzt zu euch. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und garantiert war bei Petrus, der immer überall vorne mit dabei sein wollte, ein riesiges Fragezeichen im Gesicht. Wie, du gehst wohin? Warum können wir da nicht mit? Ich will aber mit. Er versteht nicht, dass Jesus von seiner Kreuzigung spricht, möchte aber unbedingt dabei sein. Und dann sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch. Johannes 13, 34. Ich gebe euch ein neues Gebot. Und jetzt wird es spannend. Neue Gebote sind ja spannend. Er sagt, dass ihr euch untereinander liebt. Und ich sehe da Jakobus sitzen, der denkt, wie Jesus, das ist doch nicht neu, das ist uralt, das steht schon im Alten Testament. Du hast die letzten 2 Jahre von kaum etwas anderem gesprochen als von Liebe. Was ist daran so neu und wichtig? Und dann macht Jesus weiter. Ihr sollt euch lieben, so wie ich euch geliebt habe. Genau so sollt ihr einander lieben. Und jetzt wird es ernst, so wie ich euch geliebt habe. Wisst ihr noch, wie ich Matthäus geliebt habe, den Zöllner, der euch und eure Landsleute ausgenommen hat, wie eine Weihnachtsgans? Und wisst ihr noch, was wir gemacht haben, als er zu einem Nachfolger von mir wurde? Wir haben zusammen ein Fest gefeiert, wisst ihr das noch? Ja, Jesus, du hast ihn einfach so angenommen, ja. Und wisst ihr auch noch, wer da auf dem Fest war? Ja, die Leute, von denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben, mit solchen Leuten ja nicht abzuhängen. Ja, stimmt, und wie habe ich euch und die geliebt? Wisst ihr das noch? Ja, du hast sie angenommen. Und Nathanael, weißt du noch, wie ich dich geliebt habe? Erinnerst du dich noch an unsere erste Begegnung, als ein Bruder zu dir lief und dir gesagt hat, ich habe den Messias gefunden und der kommt aus Nazareth. Weißt du noch, was du gesagt hast, Nathanael? Nathanael wird plötzlich ganz still und die anderen Jünger fragen vermutlich, ja, was hast du denn gesagt? Du hast gesagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Du hast mich und meine ganze Familie beleidigt. Und ich habe dich in diese Gruppe hineingeliebt. Ich habe gesagt, folge mir. Genauso wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander euch gegenseitig lieben. Weiter sagt Jesus Folgendes. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, 35. Daran, dass ihr euch so liebt, werdet ihr als meine Jünger erkannt werden. Das ist es, das Wort. Ihr werdet als meine Jünger bekannt werden. Christsein mag sehr unscharf definiert sein, aber Jünger sein ist das nicht. Der Kernpunkt ist nicht, wie viel du in deiner Bibel liest, wie viel du betest oder wie viel du spendest. Nein. Das einzige Kriterium, worum es Gott geht, ist die Grundhaltung, die Liebe zueinander. Das ist die Essenz von 3 Jahren Lehre von Jesus. Die Liebe zum himmlischen Vater, die Liebe zu Jesus, die Liebe zum Heiligen Geist und die Liebe untereinander. Sich selbst zu lieben, auch ganz wichtig, und einander zu lieben. Darauf bricht er alles runter, auf diese so simple Botschaft. Und das ist das Letzte, was er ihnen mitgibt. Darauf reduziert er alles. An eurer Liebe werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Leute werden euch nicht an der richtigen Theologie nur erkennen als meine Nachfolger, sondern an eurer Liebe zueinander. Wie ihr miteinander umgeht. An den Beziehungen zueinander. Wie ihr zueinander steht, ob ihr füreinander da seid, ob ihr euch umeinander kümmert. Ob ihr euch wirklich lieb habt. Und das nicht nur sonntags. Stellt euch nur mal vor, wir würden uns darauf fokussieren, nur darauf, auf diesen einen Punkt. Wie sehr könnten wir unsere Welt prägen und zum Positiven beeinflussen? Nun gut, was bedeutet das für uns heute am Sonntag der Freiheit? Ich glaube, es läuft in unserem ganzen Leben immer auf die Frage hin, was würde die Liebe, und Gott ist die Liebe, tun? Was verlangt, was gebietet die Liebe in der Situation? Welche Antwort würde die Liebe geben, wenn ich sie fragen würde? Wenn ich hier von Liebe spreche, dann meine ich kein romantisches Gefühl. Wir müssen nicht romantische Gefühle aufbringen, um mit Menschen, die uns nerven, gut umgehen zu können. Das gelingt meistens dann sowieso nicht. Liebe meint auch nicht einfach nur nett sein und sich alles gefallen lassen. Nein, wenn Jesus hier von Liebe spricht, dann steht im Griechischen das Wort Agape und das meint die göttliche Liebe. Das besondere Kennzeichen dieser Art von Liebe ist, dass sie absolut selbstlos liebt. Sie liebt nicht aus Berechnung oder Eigennutz, weil es ihr etwas bringt, sondern sie liebt den anderen einfach, weil er es wert ist, geliebt zu werden. Nicht, weil sein Verhalten toll ist, sondern weil Gott ihn liebt. Und das gilt sowohl in deinem direkten Umfeld in Bezug auf die Menschen, mit denen du tagtäglich zu tun hast, als auch darüber hinaus. Das gilt global, denn es gibt Millionen Menschen, die sich danach sehen, dass jemand sie mit Agape-Liebe liebt. Sie haben das noch nie erlebt, dass sie um ihretwillen geliebt werden, angenommen werden, in den Arm genommen werden. Ihr wisst, wir engagieren uns bei IJM, International Justice Mission, und wir beten natürlich auch regelmäßig für die Mitarbeiter von IJM, weil sie auch Menschen sind, die tagtäglich in Kontakt mit Menschen kommen, die das noch nicht erlebt haben, diese Liebe. Ich möchte euch ein Beispiel nochmal erzählen. Ihr habt ja eben das Video gesehen, aber ich erzähle euch jetzt nochmal ein anderes Beispiel von einem jungen Mädchen. Ioti heißt sie. Und sie hat nicht das Glück, in einer heilen Familie aufzuwachsen. Der Vater ist Alkoholiker, gewalttätig und hat sich hoch verschuldet. Und um seine Schulden abzubezahlen, verkauft er seine 13-jährige Tochter Ioti in eine Zigarettenfabrik. Aber diese Fabrik ist kein guter Ort. Ausbeutung, sexuelle Belästigung sind an der Tagesordnung. Ioti hält es dort nicht mehr aus und flieht. Das ist eine wahre Geschichte. Das Problem ist, wohin? Und da steht das 13-jährige Mädchen in Mumbai, in Indien ist das, dieser Millionenmetropole, und weiß nicht, wohin. Sie sieht keinen Ausweg, sitzt an einem Busbahnhof und weint. Drei Frauen sehen, dass dieses Kind weint, und nehmen sich ihrer an. Sie reden ihr gut zu, bekräftigen sie in ihrem Schluss, nicht nach Hause zu gehen. Und die eine der Frauen bietet Ioti an, dass sie in der kleinen Fabrik ihres Bruders arbeiten kann. Kein toller Job, aber der Bruder sei ein guter Mensch. Ioti freut sich, weil jemand helfen will. Die Frauen bieten ihr Tee an. Und als Ioti wieder zu sich kommt, in dem Tee war Betäubungsmittel, findet sie sich nicht in einer Fabrik, sondern in einem Bordell wieder. Ioti ist schockiert, sie will das nicht. Keine 13-Jährige möchte sich prostituieren. Aber weil es Menschen gibt, die bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, für ein jungfräuliches Mädchen insbesondere, wird sie über mehrere Wochen gefoltert, bis sie so gebrochen ist, dass sie freiwillig ihren ersten Kunden empfängt. Für circa 500 Euro. Nachdem sie keine Jungfrau mehr ist, sinkt ihr Marktwert rapide. Von nun an sind das 15 bis 20 Freier pro Tag. Das ist normal. Man könnte auch sagen 15 bis 20 Vergewaltigungen. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen erahnen, was das mit einem Mädchen macht. Die Hoffnung auf ein normales Leben schwindet mit jedem neuen Kunden weiter. Eines Tages lernt Ioti ein anderes Mädchen kennen, das auch zur Prostitution gezwungen wurde. Diese erzählt ihr, dass sie mal von einem Gott namens Jesus gehört hatte. Sie wusste nicht viel darüber, nur dass er ein wirklich guter Gott ist. Ioti sagt sich dabei, diesen Gott habe ich noch nicht probiert, vielleicht kann er mir helfen. So betet sie, Jesus, wenn du mich hören kannst, dann hol mich hier raus. Etwa ein Jahr später kommt ein verdeckter IJM-Ermittler in dieses Bordell und hat Beweise für die Zwangsprostitution von Minderjährigen gesammelt und führt mit den örtlichen Behörden eine Razzia durch. Ioti und die anderen Mädchen können befreit werden. Ein Team von Therapeuten und Nachsorgespezialisten begleiten sie auf dem Weg der Heilung. Ioti hat darauf gewartet, dass ihr jemand mit Agape-Liebe begegnet. Jemand, der etwas riskiert, um ihr selbstlos zu dienen, damit sie das Leben führen kann, das Gott für sie im Sinn hatte, als er sie geschaffen hat. Wie Ioti gewartet hat, so warten heute 40 Millionen Menschen in Sklaverei darauf, dass Jünger und Jüngerinnen zu ihnen kommen, auftauchen und sagen, ich liebe dich, ich stehe an deiner Seite, ich kämpfe mit dir um Freiheit. In der ganzen Menschheitsgeschichte gab es noch nie so viele Menschen in Sklaverei wie heute. Die Frage ist, wo sind die Jünger und Jüngerinnen, die nicht nur das Richtige glauben, sondern auch das Richtige tun? Und ich möchte hier, ohne Liebe und Gerechtigkeit ist alles andere wertlos. Und ich möchte diese beiden Dinge, Liebe und Gerechtigkeit, nicht gegeneinander ausspielen. Gott selbst sagt jedoch immer und immer wieder in der Bibel, dass wenn wir nur das eine tun, wenn wir nur dann irgendwo dastehen und religiöse Rituale vollziehen, so gut und wichtig sie auch sind, dann verpassen wir etwas ganz Wesentliches. So sagt er zum Beispiel durch den Propheten Amos zu Israel: Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar, und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen, und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Amos 5, 21 bis 24. Gottesdienste, Lobpreis sind an sich wunderbare Dinge, gute Dinge, und die wollen wir nicht aufgeben. Aber wenn wir gleichzeitig die vergessen, die sich nach einer Agape-Erfahrung sehen, in unserem Umfeld, unsere Nachbarn, unsere Schulkameraden, unsere Arbeitskollegen, die Menschen, für die wir verantwortlich sind. Und das war bei den Israeliten der damaligen Zeit passiert. Dann sind unsere frommen Handlungen in Gottes Augen nicht allzu viel wert. Also wichtig ist, der Sonntag, garantiert, hier kriegen wir Impulse, hier können wir auftanken, aber Gott schickt uns in diese Welt. Wir sind die Antwort Gottes, wir sind seine Hände, wir sind seine Füße für die Not in der Welt, für die Menschen, die jetzt Angst haben vor dem Coronavirus, die auf ein Wort der Ermutigung warten, ja, die gar nicht wissen, wohin mit ihrer Angst und ihrer Hoffnungslosigkeit. Die brauchen ein Wort von uns, die brauchen Ermutigung. An eurer Liebe werdet ihr als meine Jünger erkannt werden, sagt Jesus. Ich möchte euch einladen, zu radikal liebenden Menschen zu werden. Denn diese Welt braucht Menschen, die sich die Frage stellen, was wird die Liebe tun? Vor Ort und global. Diese Welt braucht Menschen, die ihre Nachbarn und Kollegen und Mütter und Schwiegermütter lieben. Und diese Welt braucht Menschen, die Kinder wie Ioti lieben und ihnen Freiheit bringen. Amen.